Wie geht's?
Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Transformation. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Woran wird man wohl denken, wenn man in 10, 20 oder 30 Jahren auf unsere aktuelle Zeit zurückblickt? Es ist wohl keine sehr gewagte These, dass das, was wir heute AI oder auch KI nennen, oft ohne genau zu wissen, was wir damit eigentlich meinen, in Rückblicken auf die Jahre um 2025 eine wichtige Rolle spielen wird. Auch für den Kulturbereich haben die neuen digitalen Technologien um Machine Learning, Large Language Models, generative Bild- oder Klangerzeugnis schon heute große Relevanz und erzeugen Sorgen, Kritik und Hoffnungen. Mit meinem heutigen Gast Hannes Tronsberg möchte ich herausfinden, was KI für Kulturorganisationen insbesondere im Kulturmanagement leisten kann. Vor allem mit Blick auf Themen wie Auslastungsplanung oder Publikumsansprache. Hannes Tronsberg ist dafür der ideale Gesprächspartner. Er ist Gründer und CEO der Berliner Technologiefirma Future Demand, die Kulturorganisationen verspricht, ihre Publikumsrelevanz datenbasiert zu steigern. Er war vorher auch bereits Geschäftsführer des Musikfestivals Martinu Festtage und Kommunikationsleiter bei den ICF Freestyle Kajak World Championships und hat Musikwissenschaft, Wirtschaft und Philosophie in Hamburg, Basel und München studiert. Wer mehr über Hannes Werdegang wissen möchte, der findet wie immer biografische Angaben sowie natürlich auch einige weiterführende Links zum Gespräch in den Shownotes dieser Folge und auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Und wir steigen jetzt direkt ein ins Gespräch. Ich bin per Zoom verbunden mit Hannes Tronsberg in Berlin und auf dieses Gespräch habe ich mich schon ganz, ganz lange gefreut, weil wir uns immer wieder begegnet sind bei verschiedenen Veranstaltungen. Ich das Gefühl hatte, ich will dich unbedingt einmal im Podcast zu Gast haben, um mit ein paar Fragen zu AI und Kultur, aber auch zu aktuellem Kulturmarketing, aber letztlich auch zu Fragen von Forschung, Startup-Kultur, einmal ein bisschen das Ganze, sagen, diese ganze Palette an Themen zu beleuchten. Mal gucken, was wir alles schaffen. Die erste Frage ist ja für mich immer ganz einfach, weil ich sie immer gleich stelle. Erstmal, lieber Hannes, schön, dass du da bist und wie geht's?
Hallo Martin, ja, ich freue mich auch sehr, dass es jetzt geklappt hat und vielen Dank für die Einladung. Und mir persönlich geht's sehr gut. Ich komme gerade aus dem Urlaub zurück.
Das ist das Schöne an Gesprächen im Sommer, ne? Dass die meisten haben dann noch so ein bisschen die gute Erinnerung an eine erholsame Zeit. Wir würden trotzdem natürlich sagen, jetzt eher nicht über die Urlaubsziele, obwohl das oft auch spannend sein kann, sprechen, sondern gleich ins Berufliche einsteigen. Und wir sprechen, würde ich sagen, im übernächsten Schritt mal ein bisschen genauer, was ihr eigentlich mit eurer Firma Future Demand genau macht und was sozusagen man für Kulturorganisationen da alles draus lernen kann. Aber ein Punkt, der wahrscheinlich dir ganz oft begegnet, den wir auch hier an den Anfang stellen, ist, im weiteren Sinne, habt ihr irgendwie was mit AI oder KI zu tun? Mindestens seid ihr super digital und ein Startup, also all diese Buzzwords. Vielleicht fangen wir mal an mit dem Thema AI. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, du hast eigentlich zunehmend Bauchschmerzen bei dem Begriff und ich glaube, die allermeisten Menschen denken ja gerade, wenn sie das hören, in erster Linie an sowas wie ChatGPT. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, wie guckst du gerade mittendrin im Wirbelsturm auf dieses Themenfeld und wo seid ihr da eigentlich verortet?
Meine persönliche Erfahrung ist, dass sich der Begriff und die Definition, wie wir ihn verstehen, über die letzten 2,5, 3 Jahre, insbesondere nach dem Launch von ChatGPT, einfach sehr stark verändert hat. Wir verstehen plötzlich ganz andere Dinge darunter. Heute ganz viel eben ist es assoziiert mit ChatGPT. Was auch interessant ist, dass früher vor dem Launch von ChatGPT das deutsche KI und das englische AI nicht synonym zu verwenden waren. Die Hürde, die man so im deutschsprachigen Raum hinter KI gesehen hat, war immer eine höhere oder ein höherer Anspruch, der damit einherging, wie die Amerikaner oder das amerikanische Denken rund um AI war. Das heißt, selbst das war nie eigentlich synchronisiert. Und die Tatsache, dass wir heute so viele verschiedene Dinge darunter verstehen, macht den Begriff für mich teilweise schwierig, weil es gibt eine Gruppe von Personen, die vielleicht größere Bedenken auch in dem Kontext mit der Technologie in Zusammenhang bringt und die dann eher davon abgeschreckt sind, auch wenn die eigentliche Anwendungs- oder der eigentliche Anwendungsfall, über den man vielleicht spricht, überhaupt nicht kritisch ist oder tatsächlich eben nichts mit diesen Bedenken, die die Gruppe von Personen vielleicht mitbringt oder darauf blickt, eigentlich hat. Und dann gibt es Dinge, die man heute als KI bezeichnet, die man eigentlich einfach Algorithmen nennen könnte oder Machine Learning vielleicht der passendere Begriff wäre. Und dann wird es sehr technisch sehr schnell und dann steigen einfach sehr viele Leute aus, insbesondere in der Kultur. Durchaus auch zu Recht, also ich nehme das niemandem übel. Aber deswegen sehe ich das manchmal etwas schwierig und es hilft häufig, sich eher über den Anwendungsfall zu mit dem Anwendungsfall zu beschäftigen, zu schauen, was wollen wir eigentlich damit erreichen und gibt es eine technologische Lösung, um das Problem zu verbessern und zu lösen oder nicht?
Ja, das heißt, im Grunde genommen, vielleicht hilfst du auch mal ein bisschen zu sortieren, was ich so auf Anhieb auf dem Schirm hätte in dem Feld wäre immer, dass also einerseits gibt es ja diese großen, vielleicht hätte man vor ein paar Jahren noch gesagt, eher philosophischen. Heute fühlt es sich natürlich auch in der Dringlichkeit, wie es manchmal geführt wird, doch auch als konkreteren Fragen von, ab wann gibt es sowas wie sentient AI oder auch sagen autonom agierende AI, wo es tatsächlich nicht mehr so sehr um Produktion von Sprache gehen würde, sondern wirklich auch um Entscheidungen fällen, die Konsequenzen haben. Wenn wir da an Szenarien wie Drohnen, Kriegsführung und so weiter denken, wird einem auch schnell plausibel, warum das durchaus ein sehr aufgeladenes Thema ist, was einem schon Angst machen kann. Dass er aber weit weg ist eigentlich von den allermeisten, wie du sagst, konkreten Anwendungen, die wir gerade so im Alltag noch erleben können. Da verzweifelt man eher oft an der Dummheit von manchen Technologien, die einem als KI oder AI verkauft werden. Aber es wäre so ein dieses ganz große autonomes Entscheiden, autonomes Handeln wäre ein Feld, was ich auf dem Schirm hätte. Dann haben wir so den ganzen Bereich, der sehr stark in den Vordergrund gekommen ist, Textproduktion, Textlektorat, wo ja tatsächlich vielleicht auch die spürbarsten Fortschritte für die allermeisten Menschen, ich vermute, dass kaum noch ein Antrag geschrieben wird im Kulturbereich, der nicht mindestens einmal lektorierend durch so ein System gelaufen ist. Dann gibt es natürlich jetzt im Kontext von Kultur sicherlich auch das Generative in anderen Feldern, wenn wir eher über Bilder, Videos, Musik nachdenken, wo natürlich auch Fragen von Urheberrecht, wie sind eigentlich die Daten trainiert worden, wer hat dann Rechte an Dingen, die da produziert worden sind. Und dann gibt es eigentlich ja noch ein Feld, das ist vielleicht das, worauf du auch am ehesten abhebst, wo es wirklich um Automatisierung von Prozessen geht. Letztlich einfach große Effizienzgewinne, Dinge, die man sonst händisch gemacht hat oder nicht gemacht hat, weil sie gar nicht leistbar waren, können auf einmal delegiert werden an so eine Maschine, eine Technologie. Ist das ein sinnvolles Spektrum, das so aufzufächern oder würdest du die Landkarte erstmal anders ziehen oder fehlt da was, wenn man erstmal das Feld so beschreibt?
Und ich glaube, dass das durchaus eine hilfreiche Orientierungsraster ist. Und die klar ist, das, was wir heute meistens im allgemeinen Verständnis eben haben mit KI, sind diese Large Language Models, die auch eben bei ChatGPT und vergleichbar zum Einsatz kommen. Und diese Technologie dieser Transformer-basierten Modelle, das ist absolut eine technologische Revolution, die uns technisch in wahnsinnig vielen Bereichen extrem viel weiterbringen wird. Aber es ist auch nicht dieses, morgen gibt es eine Superintelligence, die ganze Welt zerstört. Ja, also diese Perspektive ist genauso falsch wie, diese Systeme sind doch total dumm und können doch eh nichts und das ist nur total overhyped. Beide Felder sind, glaube ich, absolut falsch, sich dort einzusortieren, sondern es geht darum, dass es eine massive Beschleunigung in der Fähigkeit von Systemen gibt, Dinge zu verstehen. Und damit muss man einmal natürlich aufpassen, weil es ist technisch gesehen kein wirkliches Verstehen. ChatGPT versteht nicht, was ich da reinschreibe, sondern das sind statistische Modelle, die mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und dann hinterher nach einer gewissen Quote passende Ergebnisse liefert. Aber es ermöglicht tatsächlich Dinge zu automatisieren, die auf nicht strukturierten Daten basieren. Und das ist der große Hebel, der damit passiert und der, den wir da verändern. Und gleichzeitig ist es eben so ein allgemeines Weltmodell, wird schon manchmal gesagt. Also Apple hat das so eingeführt in der Unterscheidung. Und ich glaube, diese Differenzierung ist ganz hilfreich. Weil es gibt sehr, sehr viele Bereiche, die jetzt vor allem die Themen sind, die wir jetzt umsetzen können, wo sie jetzt Vereinfachungen, Erleichterungen im Alltag, im beruflichen Alltag, bei Unterorganisation oder auch im persönlichen Kontext ermöglichen können, die aber spezifisches Wissen und Daten, spezifische Daten einer Organisation zum Beispiel voraussetzen. Und das sind dann meistens Modelle, die man dort trainiert, die keine Large Language Models sind, die nicht so komplex sind, die aber heute auch als KI beschrieben werden, die aber den eigentlichen großen Impact im Alltag bringen können, die Entscheidungen fällen können, wie viel bessere Kundensegmentierung für einen Kulturbetrieb auf Knopfdruck. Statt komplexe Abfragen in einem CRM, wo jemand eine halbe Stunde dran sitzt oder eine Stunde dran sitzt, um diese Abfrage zu ermöglichen, um dann eine Kundenliste zu haben, kann man es in natürlicher Sprache eintippen und 10 Sekunden später hat man das Ergebnis. Das sind Arbeitserleichterungen, die dank dieser Technologien heute möglich sind, aber nur dann, wenn sie speziell für so einen einzelnen Use Case auch wirklich angepasst werden.
Also vielleicht kommen wir genau zu diesen Use Cases, die wahrscheinlich auch für viele HörerInnen, die in Kulturorganisationen tätig sind, die Alltagscases sind. Ich frage vielleicht einmal nochmal aus der Podcast-Erfahrung heraus und bin neugierig, was du da an Erfahrungen und Tipps geben würdest. Als wir die 100. Folge bei dem Podcast hatten, hatten wir die vielleicht auch gar nicht so originelle Idee zu sagen, es alle sprechen von AI, überall entstehen diese lokalisiert spezialen Chats. Wir möchten gerne die Möglichkeit bieten, mit den Folgen zu chatten. Also zu sagen, sag mir doch mal eine Folge, in der es um das und das Thema geht oder was sind die 3 witzigsten Zitate, die es jemals gab. Und haben tatsächlich also alle Folgen transkribieren lassen mit AI, das ging wunderbar, also tatsächlich auch mit so einem Language Model, das sozusagen die Whisper Open Source die Folgen erstmal transkribiert hat, aber tatsächlich sozusagen diesen großen Korpus in eines von diesen, durchaus auch gegen Geld sozusagen zu trainierenden Tools zu geben, da ging es tatsächlich nicht mit den unstrukturierten Daten, also selbst wenn man dem sagen konnte, hier sind die 100 Textfiles, war da sofort Ende im Gelände und der konnte zwar dann sozusagen mal auf die Frage, was ist ein gutes Zitat sagen, aber dann stellte man fest, der bedient sich aus genau 3 von den 100 Folgen und alle anderen sind eigentlich blind. Das heißt, dieser Schritt von das, was ChatGPT im Großen kann und dieser lokalen Anpassung ist so mein Gefühl gewesen, aus jetzt einer nicht wahnsinnig aufwendigen, aber doch spielerischen Auseinandersetzung, der ist nach wie vor groß. Ist das erstmal eine Beobachtung, die dir dazu stimmen würdest? Und ist dann das, was ihr tut, da kommen wir dann vielleicht im nächsten Schritt dann darauf hin, was ist sozusagen das, was ihr mit Kultur für Kultureinrichtungen dann macht in dem Feld?
Ja, ich kann dir ein vergleichbares Beispiel aus unserem operativen Alltag sagen. Und zwar, wie das so ist, unsere Funktionalitäten, unsere Plattform steigen immer mehr an und immer mehr Teammitglieder helfen und unterstützen unsere Kundinnen und Nutzerinnen. Und auch da wird es immer schwieriger, dass sie alles wissen. Ist ganz natürlich. Und natürlich haben wir irgendwie 100 Supportartikel inzwischen, die verschiedenste Dinge erklären und Tipps geben und alles Mögliche. Aber wie es so ist, niemand kann 100 Supportartikel lesen oder verstehen, geschweige denn sich merken. Also haben wir ein Custom GPT, einen speziellen Chatbot letztendlich programmiert, der sich auf Basis unserer spezifischen Daten bedient und deswegen solche Antworten geben soll. Das nutzen wir rein intern, da wird auch nichts automatisiert. Also es gibt keine Support-E-Mails, die automatisiert erzeugt werden, sondern es ist für uns einfach nur letztendlich eine Wissensbasis. Und dazu muss man die Daten, die das Ding sozusagen zusätzlich wissen muss, also die Support-Artikel, auch alle historischen Antworten, die wir geschrieben haben, nie die Fragen, sondern immer nur unsere Antworten, damit es auch datenschutzkonform ist, haben wir die in diese Modelle reingegeben. Und die müssen in einem ganz speziellen Format, in einer ganz speziellen Struktur sein. Das hat mich relativ viel Zeit gekostet. Ich habe es dank ChatGPT, das ist irgendwie ein bisschen ironisch, hinbekommen. Aber das ist nicht ganz trivial. Und das ist tatsächlich, wenn ich meine persönlichen, oder nicht die persönlichen, aber die Daten einer Organisation zum Beispiel wirklich erheben und nutzen will, ist die Datenqualität, die Bereinigung, die Umstrukturierung, die Bereitstellung, das ist das, was wahnsinnig wichtig ist, weil sonst können diese ganzen fancy Tools einfach nichts machen. Da sind die wertlos, weil sie letztendlich nicht das Richtige wissen. Und das ist so ein bisschen das Beispiel. Also genau so einen Alltagsgegenstand haben wir auch. Und Datenbereinigung und Cleaning von Daten und das überhaupt strukturierbar so abbilden, dass diese Software-Systeme das verstehen können, was da drin steckt. Das ist sicher eine der Hauptaufgaben, die wir ganz häufig auch haben, die eine der ganz großen Herausforderungen ist. Da gibt es ganz viele Beispiele von so Banalitäten wie ein Teil unserer Plattform muss Künstlerinnen und Künstler verstehen, insbesondere auch Komponistinnen und Komponisten. Man nehme das Beispiel Tschaikowski, mein Lieblingsbeispiel. Jeder schreibt das anders. Erst recht im internationalen Kontext. Ja, in jeder Sprache gibt es verschiedene Varianten. Deswegen haben wir in unseren Datenbanken 768, die Zahl ist nicht ausgedacht, 768 verschiedene Schreibweisen für Tschaikowski, damit sie halt tatsächlich als Tschaikowski identifiziert werden kann. Und das haben wir für 22 Millionen Künstlerinnen und Künstler. Dann merkt man, dass solche Dinge wichtig sind, sonst kann man es nicht identifizieren. Dann verstehe ich nicht, dass es ein russischer Komponist ist, der von dann bis dann gelebt hat. Aber das ist Aufwand.
Ja, tatsächlich der Traum, den ich noch aus meinen eigenen Praktikumszeiten in Kulturorganisationen, in Presse, also Pressestellenpraktikum hatte, dass man vielleicht irgendwann mal diese grauenhaft geführten händischen Access- oder Excel-Listen einfach mit einem Klick bereinigen kann. Der ist auf sich auch immer noch nicht so richtig in Erfüllung gegangen, trotz all der Fortschritte. Aber ich glaube, bevor wir so im Allgemeinen dann jetzt bleiben, ist es spannend, wirklich auf eure Arbeit zu gucken. Ich sag mal die zwei Dinge, die ich mit eurer Arbeit, mit eurer Organisation auch assoziiere, auch über die verschiedenen Kontexte auf Tagungen und so weiter, wo ich von dir Beiträge gehört habe. Und dann kannst du auch da nochmal sagen, ob das so passt, ob da was Wichtiges fehlt, ob du dich da, also ihr eure Arbeit richtig beschrieben seht. Ich habe das Gefühl, die zwei Dinge, die mir immer hängen bleiben, ist erstens sowas wie auch Prognosetools zu erstellen. Also tatsächlich in der Planung von Programmen eine Idee zu kriegen, wenn wir das und das so und so machen, womit können wir da ungefähr rechnen an Resonanz? Ich erinnere mich, ich glaube, das war nicht ihr, das ist zu lange her, dass es so einen Artikel in der Brand 1 gelesen habe, auch noch wirklich, also 15, 20 Jahre wahrscheinlich her, wo es so allererste Gehversuche gab, noch lange vor AI, das für ein Orchester zu machen. Und ich habe das Gefühl, da seid ihr quasi next level von diesen frühen Anfängen, ein bisschen, man könnte sagen, evidenzbasiertes Programmieren vielleicht auch zu machen. Und das zweite hast du gerade schon als Stichwort genannt, das ist tatsächlich diese Frage von Zielgruppenorientierung und zielgruppenorientierte Ansprache, wo ich eben auch noch aus meinen Zeiten, ich sag's nochmal, Excel-Tabelle Pressearbeit kenne, filter mir diejenigen raus, die in dem Postleitzahlenbereich sind und bei einem der letzten Konzerte auch tatsächlich berichtet haben und so weiter. Und am Ende hat man dann doch irgendwie fast händisch die Sachen rausgesucht und ihr clustert eben nicht mehr auf Basis von, ich baue mir einen Filter, sondern ihr könnt viel genauer sagen, Interessen erkennen. Sind das so die zwei Hauptservices, die ihr anbietet? Oder was würdest du sagen, was ist euer Job, was ist euer Angebot?
Ich starte immer ganz gerne von einer Frage, die mich einfach umtreibt und die letztendlich auch der Startpunkt ist, warum gibt es Future Demand überhaupt? Und das ist die Frage, wie wollen Organisationen helfen zu verstehen, warum ihre Kundinnen und Kunden Interesse haben an dem, was sie tun? Dieses Warum interessiert mich. Traditionellerweise ist die Frage meistens eher ein Wer kommt durch die Tür? Und ich will wissen, warum kommt er durch die Tür? Weil dieses Warum hinterher im Alltag mir viel mehr Fragen beantworten kann und auch viel mehr Arbeitsschritte automatisierbar sind deshalb dann. Und nicht nur dieses Wer. Und das führt dazu, dass es eine ganze Reihe von Anwendungsfällen dann gibt. Und ja, wir haben eine Anwendung, die genau diese Auslastungsprognose für einzelne Veranstaltungen weit im Voraus kann. Rund 2 Jahre im Voraus mit einer Genauigkeit von über 90%. Da ist in der Regel so großer Unglaube in den gegenüberliegenden Gesichtern. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Machine Learning Systeme, da würde ich jetzt nicht von KI zum Beispiel sprechen, ja, das haben wir entwickelt, da hat noch nichts KI geheißen, so ungefähr, vor 6 Jahren. Aber tatsächlich, dass diese Machine Learning Systeme, diese Algorithmen basieren auf Hunderttausenden vergangenen Veranstaltungen und Millionen Datenpunkten, die diese Veranstaltung beschreiben, verstehen, welche Rahmenbedingungen müssen zusammenkommen, um welche Nachfrage in einem Markt zu erzeugen. Und das ist das, was sozusagen für den Veranstaltungsbereich da funktioniert. Und dann gibt es...
Darf ich da einmal einhaken, nur zum Verständnis, weil du auch sagst, das ist eigentlich nicht KI, jedenfalls hat man das vorher nicht KI genannt. Was ist sozusagen da der technisch gesehen wirklich der Kernclou? Ist das sowas wie Mustererkennung, dass also tatsächlich einfach in diesem Meer an Daten man erkennt, das sind so die Korrelationen, die wirklich ausschlaggebend sind, um zu sagen, das sind ja viele, viele, viele Faktoren, die ihr da mit erhebt, die sind die Basis für die Prognose, oder ist es was anderes als Mustererkennung, was sozusagen diese Präzision erlaubt?
Ja, also letztendlich, technisch gesehen, sind das sogenannte baumbasierte Modelle. Also wir beschreiben jede Veranstaltung automatisiert mit 1000 Parametern, Popularität der beteiligten Künstlerinnen und Künstler, Wettbewerbsveranstaltungen, aber auch sowas wie Wochentag, Preispunkt, Atmosphäre in der Spielstätte und wie viele Bars danach noch offen sind im Umkreis. Alles Mögliche. Ja? Und dann gibt man diesen Algorithmen, und das ist das Kernelement von diesen Machine Learning Algorithmen, ist letztendlich zu sagen, wir haben hier ein Datenset, das, lieber Algorithmus, da siehst du alle Parameter, mit denen wir diese Veranstaltung beschrieben haben, und du siehst das Ergebnis, nämlich was die Auslastung am Schluss war. Und hier gibt's jetzt, find raus, was sind die Logiken bei diesen 1000 Parametern? Was sind die Abhängigkeiten, die da entstehen? Und dann gibt es nochmal ein weiteres Datenset, was man ihm vorher nicht gegeben hat. Und da kann er sich gegenseitig immer vergleichen und gucken, stimmt das jetzt, was ich gemacht habe oder nicht. Und dann gibt es nochmal einen dritten Teil des Datensets, wo man sagt, da kriegst du die 1000 Parameter und die Veranstaltung, aber nicht das Ergebnis. Und dann prognostiziert der Algorithmus für dieses kleine Set an Datenpunkten, 100 Events vielleicht, 200, je nachdem. Und das kann man hinterher vergleichen, weil das sind auch Veranstaltungen, wo ich die Auslastung schon kenne, die habe ich dem Algorithmus aber nicht gegeben. Und dann kann ich hinterher vergleichen, wie genau war das Ganze jetzt denn oder nicht. Und dieses Lernen ist das, was das alleine macht. Es gibt so ein Beispiel, hat man vielleicht schon mal gesehen, diese Bilder, da sind so ganz viele Bilder auf einem Foto oder viele Fotos auf einem Slide so zusammengepackt. Das eine Bild ist ein Chihuahua und das andere ist ein Blueberry Muffin. Und das wechselt immer so. Wir gucken als Mensch drauf und so im ersten Moment sieht das alles gleich aus. Ja, beides so gelblich mit so einem dunkelblauen oder schwarzen Punkten, die Blueberries oder die Augen der Chihuahuas. Und wenn ich jetzt als in einer traditionellen Programmierweise das versuchen würde, in Software abzubilden, dass diese Bilder automatisch erkannt werden, dann müsste ich ganz komplizierte Logiken schreiben, wann, wie die Augen in welchem Verhältnis sein müssen, ob das jetzt ein Hund oder ein Muffin ist. Und der Witz von diesen Machine Learning-Algorithmen ist, dass man denen einfach sagt, hier ist eine Liste von Bildern mit, da ist ein Hund drauf und da ist eine Liste von Bildern, das sind nur Muffins. Das muss man vorsortieren. Das ist das, was wir machen mit, hier sind 1000 Events oder viele Events mit 1000 Parametern und das Ergebnis, das ist das Vorsortieren. Und die Logiken, wie man das erkennen kann, die finden die Algorithmen von alleine raus. Das ist das, was das Powerful, die Leistungsstärke von diesen Machine Learning-Algorithmen.
Mhm. Okay, das wäre also dann der Teil, wie funktioniert das, dass ihr diese Prognosen so gut machen könnt. Das ist jetzt ein Use Case, wie du meintest. Was wäre ein anderer klassischer oder sagen für euch typischer Use Case, den ihr für Kultureinrichtungen oder zusammen mit Kultureinrichtungen entwickelt?
Genau, also letztendlich gibt es dann so noch drei ganz frisch, eigentlich vier weitere Anwendungen. Eine ist, dass wir basierend auf dem Wissen, warum jemand Interesse an etwas hat, wir nennen das Taste Cluster, kommen wir sicher nachher noch ein bisschen dazu, was für eine Art von Kundensegmentierung und wie wir das machen und was da die Idee dahinter ist. Das ist verhaltensbasierte Analysen, warum jemand an etwas Interesse hat. Und basierend auf diesen Informationen können wir Werbung personalisieren. Für Social Media, aber auch für E-Mail-Marketing, Abo-Kampagnen, all diese verschiedenen Anwendungsfälle. Weil wenn ich weiß, warum jemand Interesse hat, kann ich die Werbung darauf personalisieren. Wenn ich weiß, du hast an der Künstlerin, an der Solistin besonders Interesse, kriegst du eine Botschaft zur Solistin mit dem Foto von der Solistin und nicht über das Werk, weil dich das Werk vielleicht überhaupt gar nicht interessiert, sondern eher abschrecken würde. Super Beispiel dafür. Mir tun immer die Wagner-Fans ein bisschen leid, aber Wagner ist dafür ein perfektes Beispiel. Üblicherweise ein Orchester spielt irgendwas mit Wagner, haben das vor 5 Jahren das letzte Mal gemacht, aber vor 3 Jahren auch. Und dann geht irgendjemand in der Organisation her und sagt, wir müssen unbedingt eine E-Mail schreiben. Und dann gehen sie in das CRM oder ins Ticketing-System und suchen alle Leute raus, die bei den Konzerten waren, wo auch Wagner gespielt worden ist. Man weiß aber überhaupt nicht mit dieser Methodik, ob die trotz oder wegen Wagner gekommen sind. Das ist völlig offen. Und das ist das, was wir mit diesem anderen Art von Kundensegmentierung lösen können. Und dann kann ich dem einen, der wegen Wagner kommt, eine Botschaft zu Wagner schicken und dem anderen, der trotz Wagner kommen würde, dem schicke ich, hey, das ist eine Solistin, die dir gefällt. So, das sind die zwei verschiedenen Dinge, die eine Rolle spielen. Also wir verstehen, warum Leute Interesse haben und dann ermöglichen wir hochautomatisiert die Personalisierung für Werbung. Paid Social bei Meta und Instagram, zukünftig auch bei Google, Display und YouTube, aber eben auch für E-Mail-Marketing-Kampagnen. Bis hin zu dem, das ganz frisch mit Lucerne Festival als erster Kunde gelauncht. Heute kannst du auf die Website von Lucerne Festival gehen und bekommst persönliche Konzertempfehlungen basierend auf deinem Geschmack, je nachdem, was du dort mal gekauft hast, wenn du eingeloggt bist oder wenn du ein paar Veranstaltungen angeguckt hast. Basierend auf diesem Verhalten auf der Website bekommst du dann persönliche Konzertempfehlungen. So, dass es nicht mehr nur eine chronologische Ansicht ist von, guck mal, das sind ganz viele tolle Konzerte, sondern für dich passend gemacht ist. Immer basierend auf diesem Verständnis, warum jemand an etwas Interesse hat.
Super spannend. Also der eine Teil in mir beim Zuhören, ich glaube, ich bin nicht furchtbar kulturpessimistisch veranlagt, aber ich denke bei sowas wie immer auch, sagen, ein bisschen der Verlust der Autonomie, der natürlich da potenziell auch drin steckt, wenn man sagen immer mehr Kontexte hat, in denen man sozusagen so dieses Made-to-Measure-Angebote bekommt, die Frage von wie viel Serendipität ist da noch drin, wie viel Zufallsfunde, wie viel kann ich selber oder auch tatsächlich, wie sehr muss ich eigentlich, wenn ich versuche, so ein Bild von aufgeklärter Kunde zu sein, darauf achten, wo ich klicke um nicht sozusagen in bestimmte Kontexten Angebote zu bekommen, die ich vielleicht gar nicht künftig dominant haben möchte und so weiter. Vielleicht, also weil ich es gerade ausgesprochen habe, vielleicht bleiben wir kurz dabei. Ich sehe natürlich total auch das Potenzial und würde auch darüber gerne noch weiter sprechen. Aber sind dir diese solche Sorgen, mindestens wahrscheinlich von Kundenseite, sind sie dir bestimmt vertraut, aber wie guckst du darauf, wenn du so Fragen hörst?
Das sind absolut typische Fragen. Was wir in unseren Analysen interessanterweise feststellen können, die Frage wird üblicherweise auch bei der Auslastungsprognose gestellt. Das soll ja eine künstlerischere Entscheidung sein. Führt das da nicht dazu, dass man immer mehr Mainstream macht, weil sich das besser verkauft? Diese klassische Fragestellung kommt da häufig und die geht ja ein bisschen, schließt sich da ja ein bisschen daran an. Und wir können zeigen, dass unsere Kunden, die stärker auf diese Systeme setzen, hinterher ein diverseres Programm haben und mehr Experimente wagen, weil sie besser darüber Bescheid wissen, was tatsächlich hinterher passiert und was tatsächlich, welche Erwartungshorizont auch ihnen bevorsteht. Und das Gleiche gilt auch für Kundinnen und Kunden. Tatsächlich sehen wir, dass die Diversität im Einkauf dieser Kunden steigt. Der ganz große, das ist eine These, das können wir nicht beweisen, aber der ganz große These, die dahinter steht, ist, der überwiegende Mehrheit der Besuchenden bei Kulturorganisationen sind ehrlicherweise überfordert mit der Auswahl. Die wissen im Zweifel gar nicht, sie kennen sich nicht gut genug aus, um zu verstehen, welche verschiedenen Produktionen, welche verschiedenen Konzerte für sie eigentlich warum relevant sind. Und das führt dann am Schluss dazu, dass sie das kaufen, was sie kennen. Und das ist eher dann dieser Feedback-Loop, der dadurch entsteht, da war ich schon mal, das fand ich schon mal interessant, deswegen gehe ich da wieder hin. Anstelle etwas Neues auszuprobieren, weil man eigentlich nicht weiß, ob das einem gefallen würde oder nicht. Und das ist tatsächlich das, was wir sehen können, dass es das Gegenteil bewirkt von dem, was häufig befürchtet wird, dass es bewirkt.
Super spannender Punkt. Ich habe gleich zwei Anschlussfragen dazu. Die eine bezieht sich so ein bisschen darauf, wie transparent das für die NutzerInnen ist, dass sie so personalisierte Angebote bekommen. Das andere geht eher auf diesen Effekt, den ich ganz spannend finde, weil ich im Moment immer noch so das Gefühl in meiner Wahrnehmung habe, ich kenne einen anderen Effekt, der mich sozusagen neugierig und meine Nutzung vielfältiger macht. Das ist tatsächlich Vertrauen häufig zu Personen, in ganz seltenen Fällen auch zu Institutionen. Also ein Beispiel, vielleicht fast schon ein bisschen Stereotyp, aber sagen für mich wirklich auch persönlich reales ist das Podium-Festival. In Esslingen, wo ich immer das Gefühl habe, ich weiß, wenn ich da das Programm sehe, häufig nicht, was genau habe ich mir vorzustellen, aber ich habe so viel Vertrauen entwickelt zu dem, was die machen, dass ich denke, wenn ich halt in der Nähe bin, während das Festival ist, gehe ich da hin, ganz egal, was im Programm steht. Was ich bei vielen anderen Einrichtungen nicht machen würde. Da würde ich viel mehr recherchieren, was genau passiert. Also Elbphilharmonie, ohne mir jetzt in Hamburg häufig unbeliebt zu machen, die haben natürlich auch viel mehr Programm im Angebot. Da ist tatsächlich eher dieser Effekt, dass ich denke, ich muss vorher wirklich investieren, um auch sicher zu sein, dass die teure Karte sich lohnt. Und im Zweifelsfall, klar, gucke ich mir dann vielleicht eher das Repertoire an, das ich mag, als irgendwie das Repertoire, von dem ich gar nicht genau weiß, was mir geboten wird. Glaubst du, dass, sagen wir, auch so eine Form von Vertrauen entwickeln können oder werden eigentlich künftig zu solchen algorithmischen Empfehlungen, wie wir es im Moment zu der Marke oder gar einer Person von, wenn mir Freund X was empfiehlt, dann weiß ich, der kennt mich und empfiehlt mir das Richtige.
Ehrlicherweise passiert das schon. Es gibt kaum noch so einen Touchpoint, den wir im Digitalen haben, der nicht für uns personalisiert ist. Wir sind es eigentlich gewohnt, dass ich auf eine Website von einem Theater oder einem Orchester gehe und da ist nichts für mich personalisiert, ist eigentlich die Ausnahme heute, nicht mehr die Regel. Ja, also im Sinne von das Theater, da ist es die Regel, aber bei allem anderen im Internet ist es eigentlich sozusagen personalisiert. Das geht so weit, dass die Videoqualität der Stories, die mir angezeigt wird, personalisiert ist. Wenn Meta denkt, dass die Story für mich relevanter ist, bekomme ich eine bessere Videoqualität, eine bessere Auflösung für dieses Video, wie wenn sie denken, es ist für mich nicht so relevant. Also das sind wir überall gewöhnt. Wir sind gewöhnt, dass jeder Newsfeed, jeder nicht mehr chronologisch ist, sondern eben Algorithmus sortiert, weil die Auswahl sonst zu viel ist. Ja, es ist im Internet ist fast alles zu viel. Auch wir haben heute mehr Veranstaltungen als 2019. Ja, Covid hin, her, trotzdem nach wie vor noch substanziell mehr im Angebot. Das heißt, wir sind erschlagen von Auswahlen. Wir brauchen Orientierung. Einzelne starke Marken, einzelne Personen und Organisationen werden auch immer so eine Orientierung sein. Dein Beispiel mit Podium, total nachvollziehbar. Ich würde jetzt die These wagen, wenn du dort die ganze Zeit über das Festival des Festivals überall bist und nicht nur einem einzelnen Tag, wo du sagst, den vertraue ich, natürlich gehe ich dann da einfach hin, ja, sondern die ganze Zeit da wärst, würde sich die Situation plötzlich in deiner Frage durchaus ändern, weil du nicht zu jeder Veranstaltung gehen willst. Also brauchst du dann doch wieder diese Orientierung, welche von den, ich habe jetzt ehrlicherweise keine Ahnung, wie viele die im Angebot haben, aber ich sage jetzt einfach mal 30 von den 30 Angeboten, welches davon gehe ich denn wirklich hin oder nicht? Und dann wird es umso wichtiger, wenn es eben nicht die Klischee, ich kann mich an zwei großen Stars orientieren oder an drei tollen Werken, die ich eh schon immer kenne. Und das ist genau das, glaube ich, wo wir tatsächlich mit solchen Algorithmen helfen können. Früher war das, ich bin zur Kasse gegangen und habe dort und habe die Person auf der anderen Seite gekannt oder dergleichen, ja. Das gibt's heute so einfach nicht mehr, weil keiner mehr seine Tickets oder nur sehr wenige an der Kasse wirklich kaufen. Die Personen dort vielleicht auch nicht immer mehr diese Erfahrung mitbringen, auch diese Beratungsleistung so geben zu können, leider. Was ist die Alternative im Internet dafür? Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
Dann würde ich nochmal sagen, auf den zweiten Teil so meiner Frage nochmal kurz sagen, eingehen oder sagen, zurückkommen wollen, nämlich die der Transparenz, weil wenn du sagst, wir sind das gewohnt, dann würde ich auch für meine eigene Mediennutzung sagen, ja, klar. Und es ist mir auch im Grundsatz natürlich bewusst. Es ist nicht so, dass ich naiv glaube, ich sehe, wenn ich irgendwie, was ich früher X, jetzt LinkedIn oder Instagram aufmache, ich sehe das Gleiche, was alle sehen, sondern ganz klar, das ist auf mich bezogen, das ist mir auch im Grundsatz klar. In der tatsächlichen Nutzung aber habe ich eher das Gefühl, will ich darüber gar nicht zu viel nachdenken, weil es auch sozusagen eben anders als das Vertrauen zu, ich sag wirklich noch einem Freund, wo ich denke, so klar, der weiß was von mir und ich will auch, dass der was von mir weiß, steckt da drin ja schon auch eine Preisgabe, dass ich sozusagen so diese Gewöhnung hat einen ganz anderen Beigeschmack, als es sie hat bei einer menschlichen Beziehung und vielleicht auch zu einer Kulturorganisation, der ich mich vielleicht auch als Förderer oder sagen langjähriger Begleiter verbunden fühle. Und da wird tatsächlich die Frage, ist das irgendwann was wir auch selber so positiv sehen, wie du es gerade beschreibst? Oder wie lang ist der Weg noch dahin? Vielleicht ist es so, dass das genau dahin kommen wird, dass wir das wirklich als eine gleichwertige Empfehlung wahrnehmen, wie die von einer menschlichen Figur. Hast du das Gefühl, dass das, also ist das eine kleine Bubble so, die jetzt ein bisschen skeptisch drauf guckt wie ich? Oder
Ich würde sagen, das sind zwei verschiedene Fragestellungen. Den zweiten Teil der Frage würde ich sagen, vertrauen wir dieser Empfehlung gleich viel wie einer Person? Ich glaube, da kommt es drauf an, wie ist die Beziehung von uns zu dieser Person? Ich glaube immer, dass wir einer Person, der wir in diesem Element oder in diesem Kontext eine große Autorität zuschreiben, immer mehr vertrauen werden, insbesondere wenn wir eine enge Beziehung zu der Person haben, wie so einer automatisierten Empfehlung. Der kennt mich persönlich, dann wird es immer einen Unterschied geben, keine Frage. Ich glaube auch nicht, dass es ein Problem ist, weil es ist ja nicht so, dass wir das eine ersetzen wollen. Wir wollen ja nicht die persönliche Beratung ersetzen. Aber wir wissen einfach, dass die allermeisten Tickets ohne jede Form von Beratung gekauft werden. Und dann ist es der spannende Punkt, wenn nur 20% der Käufe mit einer persönlichen Beratung passieren, was können wir tun für die anderen 80% der Käufe? Können wir da nicht vielleicht eine nicht ganz so tolle Beratung und Empfehlung geben, wie das sonst im anderen Fall gelingt, aber besser als nix? Ja, also was ist die Baseline, wo ich herkomme? Und deswegen ist das, glaube ich, so die Perspektive. Und die Frage zur Transparenz, das ist ganz transparent gemacht, dass es eine persönliche Empfehlung ist. Man muss die auch nicht nutzen. Man hat auch zum Beispiel weiterhin natürlich die kalendarische Übersicht. Das ist auch liegt ja auch jeder Organisation frei zu entscheiden, wann, wo werden diese Elemente eingeblendet oder nicht. Wir sehen durchaus, dass die Nutzung sehr, sehr gut, dass es sehr, sehr gut angenommen wird und am Schluss hinterher in der Regel ganz häufig auch das Feedback kommt, so auch im Kontext auch dieser Werbung. Die Leute gehen mehr in Veranstaltungen, die ihnen sehr gut gefallen haben. Also, why not?
Ja. Also, ich will auch sagen, nochmal ausdrücklich sagen, ich bin auch gar nicht sagen, primär der Skeptiker, aber sagen, die Fragen kommen für mich immer auch zusammen mit auch einer natürlich Faszination und tatsächlich auch einer, wo ich wieder sehr dafür bin, sich mit diesen Fragen sehr intensiv zu beschäftigen und auch zu nutzen, was möglich ist, weil ich tatsächlich auch ja als sagen, ein großes Interesse daran habe, dass zum Beispiel gerade auch geförderte Kultureinrichtungen, die vielleicht auch ein bisschen das vielfältigere Programm machen, manchmal als sozusagen kommerzielle Anbieter tun, auch nutzen, was an Instrumenten da ist in einem ethisch vertretbaren Rahmen, weil tatsächlich ist es ja irgendwie auch ein sehr paradoxe oder sagen jedenfalls widersprüchliche Haltung ist zu sagen, Meta erlauben wir das alles und auch Ticketmaster und so weiter erlauben wir das alles. Aber dann erwarten wir auf einmal, dass das Stadttheater in Wuppertal im Grunde genommen solche Tools nicht nutzen soll, weil wir irgendwie dann bei denen noch eine Erwartung haben, dass da vielleicht irgendwie was ethisch problematisch ist. Da würde ich tatsächlich sagen, es macht ja viel mehr Sinn, dass da halbwegs gleiche Passgenauigkeit der Ansprache passiert. Dass ich eben nicht nur irgendwie, weil ich einmal bei Harry Potter mit meinem Sohn war, auf einmal sozusagen aus dem Spektrum genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn wieder Geburtstag ist oder sowas, die Angebote kriege und die anderen bleiben quasi auf dem Stand von 1990 stehen. Also da finde ich sozusagen absolut gut, dass das, was da ist, auch reflektiert, aber eben auch genutzt wird, auf jeden Fall. Vielleicht führt das auch zu der Frage, weil klar, also sagen natürlich, ihr macht da ein ganz konkretes Angebot. Jetzt sind wir kein Podcast, der sagen, der Kern hat, euer Angebot zu vermarkten. Aber ich finde es tatsächlich super spannend, was ihr macht. Meine erste Frage wäre aber tatsächlich nochmal, was wäre ein Tipp von dir, den eine Einrichtung selbst machen kann? Also vielleicht auch nochmal wieder stehen bleiben bei diesem, kommt jemand trotz oder wegen Wagner? Wie findet ihr das denn raus? Weil ihr steht ja nicht im Foyer und fragt, sondern habt genau den anderen Weg gefunden, da einen Zugang zu finden. Und gibt's da was, was man auch mit Hausmitteln machen
absolut
kann als Kulturangebot?
Im Kern unterscheide ich immer zwischen soziodemografischen Daten, die genutzt werden für die Kundensegmentierung, und Verhaltensdaten, die für die Kundensegmentierung genutzt werden. Die soziodemografischen Daten sind die Daten, die jeder kennt. Alter, Geschlecht, Wohnort, Haushaltseinkommen, vielleicht bis hin zu wie viele Familienmitglieder. Da wird dann meistens noch, das wird meistens noch ergänzt, wie viele Besuche im Jahr kommt. Häufig kommt da jemand, hat der ein Abo oder hat die Person ein Abo, ja oder nein. Sicher viele der Hörer haben schon mal mitbekommen, dieses klassische Bild dieser Gegenüberstellung. King Charles und Ozzy Osbourne. Irgendwann muss man diesen Vergleich mal aktualisieren, ehrlicherweise, weil jetzt sind sie soziodemografisch unterschiedlich, die beiden, weil Ozzy leider nicht mehr im Leben ist, aber bis zu dem Zeitpunkt waren sie einfach soziodemografisch identisch, haben eigentlich im gleichen Wohnort gelebt, Haushaltseinkommen sehr hoch, gleiches Alter, gleiches Geschlecht, all diese Rahmenparameter waren identisch. Und das zeigt eben, dass es eigentlich nicht sehr hilfreich ist, wenn ich jetzt segmentiere für meine Kundinnen und Kunden und meine Veranstaltungen. Es gibt einen guten Grund, warum man das genutzt hat oder warum man die so intensiv nutzt, weil sie einfach verfügbar sind oder verhältnismäßig einfach verfügbar sind. Verhaltensdaten zu verstehen und auch auswerten zu können, ist wahnsinnig viel komplexer. Aber das ist das, was sozusagen das Attraktive ist. Wir haben dieses Prinzip, wir nennen das Taste Cluster. Technisch gesehen segmentieren wir nämlich gar nicht Kundinnen und Kunden, sondern den Geschmack von Kundinnen und Kunden, das Interesse von Kundinnen und Kunden. Und das basiert eben rein auf Verhaltensdaten. Also was hat wer wann gekauft? Und dabei ist das Wer nicht wichtig, welche Person das ist, sondern einfach nur eine ID. Das funktioniert, ohne dass wir irgendwelche beschreibenden Merkmale dieser Person haben. Wir haben das nicht erfunden, wir haben das einfach von Netflix geklaut, das Prinzip. Das ist, wie Netflix ihre Empfehlungsalgorithmen entwickelt. Bei Netflix, das Data Science Team von Netflix hat mal sehr öffentlich darüber geschrieben in einem Blog. Als die anderen Streamer dann hochkamen und groß wurden, haben sie diesen Blog plötzlich beerdigt. Surprise. Aber was sie beschrieben haben, ist, die 18-jährige College-Studentin in den USA und der 80-jährige Professor in Schweden, die genau das Gleiche anschauen. Warum sollten die andere Empfehlungen bekommen? Also eigentlich ist das, was sie anschauen, wie sie mit dem Content in dem Fall interagieren, das ist das Relevante. Und das ist auch das, was wir mit den Tastecastern ermöglichen. Wir verstehen eben, warum es ist. So, auf die Frage, wie kann ich das jetzt selbst eigenständig nutzen, ist, ich glaube, die Empfehlung, die wir da geben oder die ich geben kann, ist zu sagen, sich zu lösen von den soziodemografischen Merkmalen, nicht darüber zu sprechen, wie kann ich junge Zielgruppen vielleicht erreichen oder dergleichen zwingend, oder immer diese Frage, wie kann ich Neukunden zum Beispiel die ganze Zeit erreichen. Ich bin so ein bisschen Skeptiker von diesem Neukunden-Fokus, teilweise Fetisch, würde ich sagen, den man häufig hat. Weil was ist ein Neukunde? Jemand, der vor 5 Jahren das letzte Mal was gekauft hat, ist es dann ein Neukunde, wenn ich ihn bekomme, oder ist es ein alter Kunde? Ist doch wahnsinnig wertvoll, wenn ich den wieder erholen kann, ja, oder wieder ins Haus bringen kann. Sondern dazu überlegen, was sind Aspekte, warum jemand zu diesem Konzert oder dieser Veranstaltung geht? Warum gibt es dafür ein Interesse? Und dieses Warum als Zentrum für Botschaften, für Zielgruppendefinition, für Targeting, aber eben für auch Marketingmaßnahmen zu machen. Und nicht mehr so sehr darum, welche Person ist das, die dahinter steht. Das ist eigentlich etwas, was ich immer wieder überrascht bin. Wir sprechen ganz häufig darüber, über Diversität, und wir wollen eigentlich nicht mehr immer die gleiche Zielgruppen erreichen, haben aber immer noch das tradierte Zielgruppenverständnis, dass wir über soziokulturelle Merkmale und soziodemokratische Merkmale clustern. Mich wundert nicht so sehr, dass da nicht wirklich was anderes bei rauskommt. Es gibt reihenweise Beispiele von unseren Kunden, die dann Veranstaltungen hatten, die außerhalb dessen auch im Content her waren, was sie üblicherweise angeboten haben, und mit den traditionellen Mitteln hinterher gescheitert sind. Die haben nicht Publikum, insbesondere in vielleicht den anderen Kulturkreisen, die dann auch in dem Programm dort sich wiedergefunden haben, wir haben es einfach nicht erreicht. In dem Moment, wo sie auf dieses Interessen- und inhaltlich getriebene Segmentieren gewechselt sind, konnten sie plötzlich aus diesen Kreisen auch der Bevölkerung Publikum substanziell zu sich ins Konzert holen, weil man eben über das Interesse gegangen ist und nicht über, wie sieht die Person aus, die daran Interesse hat. Und am Schluss, wenn es wirklich um Effizienz auch geht, ist mir doch egal, ob die Person 50 oder 18 ist, die das Ticket kauft. Hauptsache, sie kauft das Ticket.
Also ich würde gerne das nochmal versuchen, konkret mir vorzustellen. Ich weiß nicht, ob da das kommst du wegen Wagner oder trotz Wagner vielleicht ein gutes Beispiel ist. Kannst du mir auch gerne noch ein anderes bringen, weil ich mich tatsächlich frage, welche Daten brauche ich, um das dem wirklich näher zu kommen? Wenn ich erstmal einfach weiß, da hat jemand Tickets für Wagner gekauft, und vielleicht, ich weiß auch, ne, was war das Orchester und was war die Solistin oder die Solistinnen, die da gespielt haben. Aber du hast ja vorhin auch beschrieben, da sind wahrscheinlich 10 haben das Ticket gekauft trotz und 10 haben es gekauft wegen, und wer ist jetzt wer? Und welche anderen Warums kann es noch geben? Ich habe das Gefühl, da steckt ja für Kultureinrichtungen oft auch ein Potenzial drin von so fast narzisstischen Kränkungen, denn wahrscheinlich gibt es die trotz Wagner aber wegen dem Orchester gekommen sind, dann gibt es die wegen Wagner gekommen sind, dann gibt es aber auch die gekommen sind, weil sie an dem Abend gerne mit sowieso ausgehen wollten und der halt da hingeht und man weiß, danach geht man immer noch lecker essen und darauf freue ich mich dann schon die ganze Zeit. Also es gibt ja noch ganz viele dritte und vierte und fünfte Warums. Und wie kriege ich das über das Verhalten raus? Weil fragen kann ich sie ja in der Zahl nicht. Und was vielleicht mit dem Befragen eine Schwierigkeit ist, da würde ich auch gerne nochmal gleich kurz drüber zu sprechen kommen. Aber erstmal, wenn wir in den Verhaltensdaten bleiben, welche Daten sollte ich als Einrichtung haben, verhaltensbasierte, um dann diese Segmentierung machen zu können?
Also im Kern sind natürlich die tatsächlichen Ticketverkäufe das Relevante. Ja, das ist die Ausgangsbasis. Die Herausforderung damit ist, und da will ich jetzt auch nicht irgendwas schönreden, das ist tatsächlich mit Bordmitteln und eigenen Mitteln kaum zu stemmen, denn die reinen Transaktionsdaten sind relativ aussagelos. Wenn ich die nicht anreichere um das, was denn da auf der Bühne stattgefunden hat. Also letztendlich, und das auch zu kontextualisieren. Also nochmal das Tschaikowski-Beispiel oder das Wagner-Beispiel. Jetzt weiß ich, dass das ein Ticket war für eine für ein Konzert, wo auch Wagner gespielt worden ist. Wagner an sich ist jetzt aber erstmal für solche Algorithmen irgendwie oder auch für solche Mechanismen nicht so hilfreich, sondern ich muss ja auch die vergleichbaren Komponisten vielleicht finden, weil jemand dann vielleicht auch trotzdem Interesse hat, auch wenn er vielleicht noch nicht bei einem Wagner-Konzert war. Also sich einfach nur auf Wagner konzentrieren, auch wenn ich Wagner-Fans oder Leute, die an der Art von Musik Interesse haben, identifizieren will, sich nur auf Wagner zu konzentrieren, reicht eben auch nicht aus. Ich muss alle anderen Komponisten letztendlich finden, die ähnlich sind. Jetzt muss ich wissen, wer ist ähnlich. Jetzt kann ich das manuell machen, aber da merkt man sofort, wenn ich das automatisieren will, dann brauche ich sehr viele Parameter, die Wagner zum Beispiel beschreiben, wo ich Verständnis habe und Verbindungen habe, was sind denn vergleichbare Künstlerinnen und Künstler und. Bei Solisten ist das viel extremer, weil die Anzahl so viel größer ist und dergleichen. Das heißt, da wird es schon schwierig. Das, was die Organisation wirklich haben muss, sind die Transaktionsdaten. Die sind in der Regel aber heute in guter Qualität immer verfügbar, weil wir seit 10, 20, 30 Jahren teilweise digitales Ticketing oder digitale Ticketing-Systeme haben. Die Qualität, da gibt es manchmal Sorge, aber die Datenqualität ist da eigentlich immer ausreichend, weil wenn die wirklich so schlecht wäre, dann würden jeden Abend 17 Leute an der Tür stehen und sagen, hey, mein Platz ist doppelt verkauft worden. Das passiert in der Regel auch nicht. Insofern ist die Datenqualität da eigentlich meistens gut genug. Aber diesen Kontext, wir nennen das Context Insights, diese Beschreibung der eigentlichen Veranstaltung, der ist einfach schon extrem wichtig, um dann auch wirklich programmatisch, automatisiert, differenziert und detailliert zu verstehen, warum Personen an etwas Interesse haben. Und da kommen so komplexe Muster raus wie immer dann, wenn eine junge Solistin bei einem Nicht-Barock-Programm kommt und parallel der Fußballverein kein Heimspiel hat. Solche Abhängigkeiten gibt es. Das ist mit menschlicher Excel-Arbeit oder so einfach nicht mehr lösbar. geht nicht. Ja, es ist völlig, völlig ausgeschlossen, dass man die Ressourcen dafür hat. Zu deinem zweiten Teil der Frage, die Frage, was sind denn so...
Ja? Und ja. Nee, sag erstmal das, ich komme da gleich nochmal drauf
zurück. Was sind denn diese Gründe? Da hast du vollkommen recht, das ist auch schon so ein Hauptgrund, weil da gibt es ganz viele Befindlichkeiten in Organisationen, insbesondere bei der geförderten Kultur. Tatsächlich, so ein Klassiker, den ich da gerne erwähne, ist, rund 40% der Einzelkartenverkäufe im deutschsprachigen Raum für Hochkultur, was wir so Hochkultur nennen, also Theater, Schauspiel, Musiktheater, Konzertrepertoire, klassischer Musik, rund 40% dieser Einzelkartenverkäufe sind von Leuten, die, wenn man es hart formulieren will, an dem Abend sich eigentlich überhaupt nicht dafür interessieren, was auf der Bühne stattfindet. Das ist jetzt natürlich ein bisschen zugespitzt. Es ist natürlich, dass es sie interessiert, was da stattfindet, aber sie haben es nicht basierend auf dem Inhalt oder den Künstlerinnen und Künstlern ausgesucht, an dem Abend dahin zu gehen, sondern eben, weil sie mal wieder ins Theater wollen. Und dann war das was, was jetzt sie zumindest nicht abgeschreckt hat, was da auf dem Programm stand. Aber das Programm oder die Künstlerinnen und Künstler waren nicht der ausschlaggebende Faktor zum Kauf des Tickets, sondern eben schöne Atmosphäre, mal wieder ausgehen, Date Night, danach noch Abendessen gehen, was auch immer es ist, mit Freunden sich treffen, all diese Faktoren. 40% der Einzelkartenkäufer haben am Schluss, die überzeuge ich nicht mit dem Programm oder der Künstlerin oder der Künstler an dem Kontext, sondern tatsächlich im Zweifel viel besser mit einem Bild, schönem Bild vom Eingang, vom Atrium. Häufig ein, gerade in der digitalen Werbung können wir sehr gut testen, die Organisationen weigern sich wahnsinnig lange und vehement, einfach ein tolles Bild von der Spielstätte für das x-beliebige Symphoniekonzert oder das dritte Symphoniekonzert der Saison, einfach das Foto, was man schon 20 Mal verwendet hat, nochmal zu verwenden, und es verkauft mehr Tickets als jedes andere Bild von der Künstlerin oder vom Orchester. Ist regelmäßig so.
Das Spannende daran ist ja, dass sagen, bei diesen Verhaltensbasierten tatsächlich eben das eine ist, das Retrospektive, die zu verstehen, was sind die Warums und auch die unterschiedlichen dann passend anzusprechen und tatsächlich ja dieses kontinuierliche, auch den Feedback-Loop zu haben, eben zu sehen, aha, da hat es wirklich auch signifikant besser funktioniert, dieses Bild hat für die Zielgruppe besser funktioniert und so weiter. Das ist natürlich sagen auch ein absolut faszinierendes Feld. Worauf ich gerne noch mal kurz einsteigen möchte, und da kommt vielleicht so eine Frage auch von sowohl, das ist spannend für uns als Hochschule und eben damit auch als wissenschaftliche Einrichtung, für was sind eigentlich Methodiken von Wissensgenerierung, die in der Zeit, die sagen, hilfreich sind, aber auch nochmal für was hilft für Einrichtungen selber. Und das ist, was du gerade beschrieben hast, sowohl dieser Faktor, weswegen gehen wir eigentlich. Und das Beispiel mit, wenn kein Heimspiel ist und sagen junge SolistInnen und nicht Barockprogramm, die Vermutung wäre ja, wenn man die Person, die du so identifizierst, anrufen würde und fragen würde, warum gehen sie oder wann gehen sie in ein Konzert, würde die wahrscheinlich weniger sagen präzise beschreiben können, was die eigene Motivation ist, als ihr das aus den verhaltensbasierten Daten als Taste Cluster entwickeln könnt. Und genauso auch nochmal das, sagen, der andere Fall, sagen, es ist meistens ja, würde ich denken, so, dass man selber gar nicht immer benennen kann, was eigentlich die eigene Motivation ist. Also sprich, diese 40%, würden die tatsächlich so klar sagen, haben mit dem Programm gar nicht so viel zu tun, ich wollte einfach mal gehen, oder haben die dann auch im Modus von retrospektiver Sinnstiftung, insbesondere wenn man sie danach am Ausgang fragen würde, nicht sagen, ah ja, ich fand immer schon, das ist eine interessante Dramatikerin und fühle mich jetzt wieder bestätigt. Das führt ja zu der schwierigen Frage, das, was viele Beratungsorganisationen, aber auch das, was wir in der Wissenschaft eigentlich immer noch so als den Goldstandard haben, nämlich wir machen Zielgruppenanalysen, indem wir eben dann mit möglichst vielen Menschen sprechen und am besten quantitativ und qualitativ, multimethodisch designen, über den Austausch unserer Zielgruppen besser kennenlernen. Vielleicht lernen wir weniger, als ihr an einem mit vielen Daten versehenen Set ablesen könnt, ohne ein einziges Wort mit denen gesprochen zu haben. Und das wirft ja viele, viele Fragen nochmal auf. Aber ich vermute, dass du sagen würdest, ja, wir können an diesen verhaltensbasierten Daten viel besser verstehen, was das Warum ist, als über die Introspektion oder das Gespräch, oder?
Würde ich im Kern so sagen, keine Frage. Ich will nicht den Wert von Befragungsmethodik grundsätzlich komplett abtun und sagen, das sollte heute nicht mehr existieren. Ich glaube, die spannende Frage ist immer, was ist der Use Case hinterher, was ich damit machen will? Ich glaube, je strategischer Fragestellungen werden, umso eher kann so eine Methodik helfen. Je taktischer und operativer es wird, umso schlechter ist sie geeignet. Ist die Befragung das richtige Tool? Weil tatsächlich, wie du richtig sagst, Befragung ist massiv beeinflusst von verschiedenen Biases, die Leute haben. Sie erinnern sich an das, was vor kurzem war, besser als das, was vor 3 Jahren war. Auch wenn ihnen das von vor 3 Jahren vielleicht viel besser gefallen hat und sie es einfach vergessen haben oder nicht mehr so präsent haben. Ich habe Musikwissenschaft studiert unter anderem. Ich gehe aus Konzerten raus, mir gefällt irgendein Werk total gut oder mir hat der Abend total gut gefallen. Ich kann es trotzdem nicht beschreiben. Befragt mich jemand, ist sicher eine Schwäche, aber würde ich trotzdem eine Antwort geben und würde nicht sagen, ich habe keine Ahnung. Sondern wir antworten was. Es gibt so ein klassisches Beispiel so für so einen weiteren Bias, den man da so bemerkt. Es gibt diese Methodik zur Erhebung der Einschaltquoten im Fernsehen. Das ist so ein Kästchen, was an den Fernseher angeschlossen wird und dann automatisch misst, was die Leute anschauen. Und jetzt würde man denken, das ist doch Datenerhebung, das ist nicht Befragung. Und trotzdem führt das dazu, dass die Leute in den ersten 6 oder 8 Wochen, wenn sie neu in dieses Panel hinzukommen und dieses Kästchen installiert wird, diese ersten 6 bis 8 Wochen ihre Daten nicht in der Bewertung berücksichtigt werden, weil man nachweisen kann, dass sie mehr Arte und Dreisat und Co. schauen in der Zeit, weil sie wissen, dass sie jetzt beobachtet werden. Das heißt, selbst die Erhebung ist in dem Fall beeinflusst von diesem Wunsch, ein bisschen mehr sophisticated zu wirken, als man doch dann vielleicht in seinem Verhalten eigentlich ist. Kann man auch immer so gut sehen, wenn man auf der Straße fragt, wie ist die Einschaltquote von Arte oder Dreisat, sind sie wahrscheinlich irgendwie 10-mal so hoch, wie sie in Realität tatsächlich sind. Und da gibt es ganz viele solche Dinge, die das sehr stark beeinflussen. Es gibt Bereiche, wo die Befragung wertvolle Dinge leisten kann. Ich bin aber ganz persönlich, das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr, tatsächlich der Überzeugung, dass das Geld, was die meisten Kulturorganisationen in ihre Besucherbefragungen so regelmäßig reinstecken, an anderer Stelle einen deutlich besseren Impact auf mehr Relevanz beim Publikum erzeugen würde, als die nächste Befragung 4 Jahre später wieder, die wahnsinnig teuer ist und dann 200 Seiten irgendwo in der Schublade liegen im Wesentlichen.
Da finde ich es mal spannend, auch deinen Hinweis, dass wahrscheinlich, wenn man das nutzt, tatsächlich die strategische Perspektive das Zentrale ist. Also dann wirklich auch zu wissen, wofür man es nutzt und wirklich auch zu investieren. Damit meine ich jetzt nicht zwingend noch mehr Geld, sondern sich einfach Aufmerksamkeit, konzeptionelle Reflexion, wofür wollen wir das eigentlich nutzen und was müssen wir dann tatsächlich erfahren und wie vielleicht auch sagen, nutzt man auch so einen Moment der Befragung selber schon auch als einen Teil der Beziehungspflege. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der oft unterschätzt wird, dass du sagst, dass ja auch eine Form des Kontaktes ist, die wiederum den Menschen auch einen Eindruck vermittelt, was ist das für eine Einrichtung, was will die von mir wissen. Aber das sind ja alles tatsächlich dann eben sehr viel stärker strategisch grundsätzliche Fragestellungen. Und sagen quasi die schnell hingeschluderte, jetzt müssen wir auch noch eine Evaluation von unserer Ausstellung machen. Und eigentlich weiß man auch schon in dem Moment, wo man die formuliert, dass das, was da rauskommt, keinerlei Einfluss auf späteres Handeln auch in der Organisation haben wird. Das sind dann sicherlich Dinge, die man sich genauso gut hätte schenken können oder sogar besser hätte schenken können.
Ja, ich glaube, es geht noch einen Schritt weiter, wenn ich eine Besucherbefragung wirklich so aufsetze, dass ich sie als strategische Erhebung oder als für eine strategische Fragestellung nutze, kann ich wahrscheinlich 30-50% der Fragen sein lassen. Das heißt, ich kann schneller befragen, es ist deutlich günstiger, weil die Frage, wie die Leute dann irgendwie zum Konzert ausgekommen sind oder welchen Flyer sie wie häufig angeguckt haben, all diese Dinge, das halte ich für absolut wertlos heute im Wesentlichen. Harte Formulierung, aber im Wesentlichen tatsächlich gibt es da viel bessere Methodiken zu erheben, wo die Leute herkommen, was gucken sie wie häufig an. Und wir können heute vertesten und klar nachweisen, welche Marketingmethoden welche Nachfrage erzeugen.
Was wäre eine Frage, von der du sagen würdest, die lohnt sich zu stellen?
Ha. Total
ist nicht so einfach.
Nicht meine Spezialität. Ich glaube aber tatsächlich, alle Fragestellungen rund darum, die Ausrichtung der Organisation für die nächsten 10 bis 15 Jahre beeinflussen. Dessen Erkenntnis die nächsten 10 bis 15 Jahre beeinflussen. Das ist, glaube ich, was ich fragen würde. Und nicht für die nächsten 1 bis 2 Jahre. Alles, wo ich mir erhoffe, eine Auswirkung für Handlungen der nächsten 1 bis 2 Jahre, glaube ich, ist wahrscheinlich mit Daten erheben besser sein. Allein schon deswegen, weil die nächste Befragung in dem Umfang mache ich wahrscheinlich wieder in 4 Jahren.
Hm. Super spannend. Ich würde wahnsinnig gerne noch eine ganze Reihe von Fragen stellen, aber wir müssen ein bisschen auch gucken, dass wir es zeitlich im Rahmen behalten. Ich würde, glaube ich, zum Abschluss gern einen kleinen Schwenk nochmal machen, gar nicht so sehr auf das, was eure Angebote sind, wie ihr arbeitet, was Kultureinrichtungen daraus lernen können, sondern eher nochmal auf den Typus Organisation, den ihr seid, nämlich ein Startup, das ja zwar nicht mehr ganz so jung, aber doch noch relativ jung ist, sich, glaube ich, auch selbst immer noch als Startup versteht und beschreibt. Und mich interessieren vielleicht nochmal so zwei schlaglichtartige Einordnungen von dir. Das eine ist, man hört ja oft auch sozusagen, dass Deutschland generell, was Startup-Kultur betrifft, nicht so stark ist wie vielleicht andere, auch europäische Nationen, wenn man Skandinavien, Benelux oder sowas im Blick hat, erst recht nicht, wie vielleicht, wenn man nach Nordamerika guckt. Aber ich habe immer auch das Gefühl, dass gerade auch das deutsche Kulturorganisationsfeld relativ Startup-arm ist, sowohl jetzt in dem Feld, was ihr macht, eher Dienstleistung beratend, als auch tatsächlich künstlerische neue Projekte, was vielleicht auch was mit unserem Finanzierungssystem und so weiter zu tun hat. Deswegen bin ich immer neugierig, was die, die es gewagt haben, was Neues zu machen und auch es geschafft haben, eine Zeit lang dabei zu bleiben, was ihr so gelernt habt als Startup und wie dein Blick ist, was man vielleicht sagen auch im Feld tun kann, um mehr Gründungen in der ganzen Breite, wirklich von Beratungen, wie ihr es macht, als auch Kulturorganisationen zu stärken. Und die zweite Frage werfe ich gleich mit rein. Vielleicht hat das was miteinander zu tun. Ich bin immer fasziniert, wie international ihr geworden seid, auch in den Organisationen, mit denen ihr arbeitet, für die ihr arbeitet. Das heißt, so ein Blick nicht nur auf Startup-Kulturvergleich, Deutschland und international, sondern vielleicht auch, welche Probleme beschäftigen denn eure KundInnen aktuell? Hast du das Gefühl, das ist im Feld, im internationalen Vergleich sich sehr ähnlich? Oder gibt es so eine Art spezifisch deutschsprachige, deutsche Sicht und gibt es ganz andere Themen, Herausforderungen, Fragestellungen, mit denen KundInnen zu euch kommen, von euren internationalen KundInnen?
Also vielleicht um den ersten Teil der Frage, die erste Frage zu beantworten. Ja, wir verstehen uns total noch als Startup, auch wenn wir inzwischen eben 6,5 Jahre alt sind. Ich würde da immer gern 2,5 Jahre Covid-Zeit rausschneiden, weil die schon sehr speziell waren. Und wir haben sicher jetzt einen großen Meilenstein, dass wir tatsächlich inzwischen profitabel sind, seit 1,5-2 Monaten. Was ein großer Fortschritt für uns natürlich ist. Grundsätzlich gibt es sicher sehr viele Rahmenbedingungen, die sind gar nicht für uns jetzt in dem Feld besonders, sondern die ich persönlich jetzt schon wahrnehme, dass es natürlich, es gibt schon relativ viele Regeln und Rahmenbedingungen, die man so, wenn man so ein Unternehmen gründen will, hier in Deutschland auch einhalten muss. Wo man auch im internationalen Vergleich dann manchmal, gerade wenn man mit Investoren auch spricht, dann auch ein bisschen komisch angeguckt wird, so dieser Klassiker ist, ja, ich saß auch schon für die Gesellschafterversammlung oder für solche Investorenverträge 8 Stunden beim Notar und die Notarin hat 8 Stunden lang Text vorgelesen in einer Geschwindigkeit, dass man praktisch nichts verstehen kann. Aber es muss halt sein, weil es so vorgesehen ist. Die Frage, wie können Arbeitsverträge gemacht werden? Formell kann ich digital kaum einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Machen wir natürlich trotzdem. Aber letztendlich vor Gericht am Schluss kann es kritisch werden. Mit all solche Rahmenbedingungen, das ändert sich jetzt gerade, aber ganz viel solche Dinge, die tatsächlich schon relativ komplex und aufwendig sind. Und im Wesentlichen geben wir im Jahr, obwohl wir noch eine relativ kleine Organisation sind, wahrscheinlich einen substanziell mittleren 5-stelligen Betrag für Beratungsleistungen im Steuer- und Payroll-Kontext aus. Nicht für die operative Ausführung, sondern rein für Beratungsleistungen, um letztendlich irgendwie nicht was falsch zu machen. Das sind Kosten, die man natürlich über die Jahre hinweg dann auch finanzieren muss. Das sind Hunderttausende Euro, die inzwischen in dieses Feld geflossen sind, wo man natürlich Vereinfachungen sich vorstellen kann. Mal ganz abgesehen von den Rahmenbedingungen, Datenschutz, den wir sehr, sehr ernst nehmen und sehr wichtig nehmen. Und gleichzeitig wir aber auch feststellen, dass es einfach so, wie die DSGVO angesetzt worden ist und konstruiert worden ist, letztendlich die Zielsetzung war, viel Unsicherheit zu erzeugen. Und das hat natürlich extreme hemmende Wirkung gehabt. Gar nicht so sehr auf uns, wie wir arbeiten, weil wir haben uns einfach damit beschäftigt und dann kann man da auch durchsteigen. Aber bei unseren Kundinnen und Kunden halt in großem Maße, was eine sehr große Verunsicherung, zu einer sehr großen Verunsicherung geführt hat. Und man hat dann lieber nichts gemacht. Das hat uns mehrere Jahre sehr zurückgeworfen, keine Frage. Was gerade so der Start war. Und zu der zweiten Frage, dem internationalen Vergleich. Ja, wir haben heute Kundinnen und Kunden in rund 10 Ländern in Nordamerika und Europa. Und ich denke, was ich immer wieder spannend fand, als wir so das erste Mal so über den Teich gesprungen sind, so ungefähr das erste Mal in den USA, haben uns alle gesagt, passt auf, die können da drüben alles viel besser und sind viel weiter. Und da wird es wahrscheinlich 15 Unternehmen geben, die das Gleiche machen wie ihr und die es alle viel besser können und viel größer. Und interessant ist, dass jetzt auf den Kulturbetrieb fokussiert, dort in der Regel nicht etwas besser gemacht wird, sondern es wird mehr und intensiver und schneller gemacht. Also wir nehmen das Beispiel Werbung bei Facebook. Die durchschnittliche Opernproduktion hat dort ein Budget, ein Facebook-Werbebudget von wahrscheinlich irgendwas zwischen 25.000 und 45.000 US-Dollar. Hier in Deutschland setzen die Kunden wahrscheinlich eher so 1.500 im Schnitt ein. Ja, das ist ein relativ großer Unterschied. Dort in den USA wird keiner mehr mit Printbroschüren, mit Plakaten und solche Sachen. Das gibt mal vielleicht am Anfang der Spielzeit ein paar Plakate oder wenn man ein 50-jähriges Jubiläum hat oder dergleichen. Hier fließt immer noch der absolut Großteil in Printpublikationen oder in image-stiftende Werbung und nicht in vertriebsorientierte Werbung. Das ist dort drüben ganz anders, aus der Notwendigkeit heraus geboren, dass die sich eben komplett selbst finanzieren müssen, effektiv. Es gibt aber auch Parallelen, die immer wieder spannend sind. Beide Seiten des Atlantiks wollen abhängiger von Ticketeinnahmen und unabhängiger von den anderen Einnahmen. Während in den USA erlebt man eine zu große Abhängigkeit von Geldgebern, von großen Gönnern und Förderern, wo man sich fürchtet, dass die Generation, die nachkommen, insbesondere die Tech-Millionäre im Silicon Valley und Co., nicht so viel für einen Opernbetrieb ausgeben, wie das vielleicht jemand war, der jetzt heute 60 oder 70 ist. Und hier ist es eher so, dass man sagt, wir müssen unabhängiger von den öffentlichen Finanzen werden, weil wir davon mutmaßlich in den kommenden Jahren sicher nicht mehr bekommen, sondern eher weniger bekommen werden. Also da gibt es gewisse Tendenzen, die schon gleich sind. Man spielt ein bisschen auf unterschiedlichem Niveau im Sinne von, was die Budgetgrößen angeht, häufig. Ja? Und das ist jetzt gar nicht so, dass ein Opernhaus in den USA oder ein Opernbetrieb in den USA ein größeres Budget hat. Aber die Verteilung, wofür wird wie viel Geld ausgegeben, die ist sehr, sehr unterschiedlich.
Auch super spannend. Wir müssen, glaube ich, so ein bisschen zum Ende kommen. Es gibt noch Stoff und das machen wir hier bei dem Podcast ja ohnehin total gerne, auch für ein späteres Gespräch, bei dem man da nochmal anschließen kann. Mich wird auch sehr interessieren, aber das ist dann schon fast so der Cliffhanger vielleicht, wenn du magst, um in ein paar Monaten nochmal weiterzusprechen, was ihr auch so an Tendenzen und Trends tatsächlich eben auf der Angebotsseite wahrnimmt. Du hast vorhin schon mal zum Beispiel dieses Stichwort gesagt, ihr könnt sehen, es gibt mehr Veranstaltungen als vor Corona, also auch so ein paar kontraintuitive Dinge, die vielleicht an euren Daten auch erkennbar sind. Aber für jetzt würde ich gerne eine Abschlussfrage stellen, die ich von Steven Walter mir mal geklaut habe, tatsächlich ja Gründer von Podium, über das wir schon gesprochen haben, jetzt Beethovenfest Bonn, der Intendant, der mal sagte, eine Frage ist ihm früh gestellt worden, von der er wahnsinnig viel gelernt hat. Und das ist die Frage, wovon bist du überzeugt, was andere für verrückt halten? Und das würde ich dich gerne zum Abschluss auch fragen. Und ich weiß, dass es keine ganz leichte Frage ist. Du darfst gerne einen kurzen Moment nachdenken, was sein könnte, wovon du überzeugt bist, was andere für verrückt halten.
Ich bin absolut davon überzeugt, dass es sehr, sehr viele Entscheidungen gibt und Arbeitsschritte, die wir heute noch selber machen, wo heute Maschinen und Algorithmen schon einfach besser sind. Und wir uns auf die Dinge konzentrieren sollten als Menschen, wo wir besser sind und nicht versuchen, Dinge besser zu machen wie die Maschine, wo wir eh keine Chance haben, besser zu sein. Also das klassische Beispiel in der Datenanalyse. Ich glaube, da gibt es einfach Dinge, da kann das ein System schneller, besser und sonst wie. Und da gibt es immer noch eine große Hürde und viele halten das für verrückt, dass man das hinbekommt. Bis hin zu der Genauigkeit unserer Auslastungsprognose, wo uns sehr viele immer wieder sagen, das kann doch gar nicht sein. Und wir dann doch die Zahlen zeigen können, sagen, doch, es funktioniert. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich ganz konkret auf uns bezogen das immer wieder noch wahrnehme.
Ja, dann Abschlussfrage tatsächlich, weil ich einfach da gerne einhaken würde und jetzt gar nicht, um da kritisch nachzubohren, sondern tatsächlich gerade sagen, das Umgedrehte. Was ist denn das, wo du sagen würdest, das müssten wir mehr machen, weil wir Menschen es tatsächlich besser können? Also auch wirklich zu sagen, wo gucken wir zu wenig drauf, was eigentlich unsere Domäne sein müsste?
Das kommt immer drauf an, was die Stärken sind. Ich mache das an einem Beispiel fest. Ich bin nicht gut im Schreiben. Ich nutze relativ viel so für lektorierende Tätigkeiten dann auch solche Systeme. Ich habe aber auch nicht den Anspruch, dass diese Texte, die da rauskommen, irgendwie die Ausprägung des neuesten, besten Literaturwesens oder dergleichen sind. Aber es gibt Leute, die können wahnsinnig gut texten und die werden immer besser texten können als so ein KI-System. Also sollten die dann noch texten und dann sollen sie das machen und sollen sie es besser machen. Es gibt Menschen, die wahnsinnig gut in der Interaktion, in der Moderierung von Themen sind, in dem Umgang mit Kundinnen und Kunden, mit der Rückfrage, mit der Empfehlung oder dem Empfehlungen geben von Veranstaltungstipps und dergleichen. Sich darauf zu konzentrieren und die Fähigkeiten von den einzelnen Mitarbeitenden auch in den Vordergrund zu stellen, und nicht so sehr zu sagen, wir müssen das jetzt tun und deswegen machen wir es, auch wenn was anderes vielleicht eine bessere Lösung hatte. So So, aber je kreativer es wird, je kreativer die Aufgabe ist, desto besser sind wir immer noch und desto unabkömmlicher sind wir immer noch.
Ja, und was ich sehr spannend finde, ist, dass darin steckt ja wirklich auch ein sehr individueller Blick. Finde raus, vielleicht auch wirklich, was du kannst, aber finde auch in so einem Kontext von Führung raus, was dein Team kann und schaffe die Räume, wo wirklich das den Unterschied macht und zur Wirksamkeit kommt.
Absolut, genau.
Ja, lieber Hannes, vielen Dank für dieses Gespräch und wenn du magst, können wir das gerne bei anderer Gelegenheit fortsetzen.
Sehr gerne, Matthias, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, jederzeit.
Das war die 107. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Transformation. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Treue HörerInnen unseres Podcasts werden sich beim Blick auf den Kalender womöglich fragen, wann unser jährliches Sommergespräch mit Carsten Borster erscheint. Die Antwort? Ganz bald. Mitte September ist es soweit. Und weitere Gespräche, auch noch mehr zum Thema KI, sind schon in Planung. Ich freue mich auf das, was kommt. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.